Nachdem wir nun die vier Evangelien, die Apostelgeschichte und die Paulusbriefe miteinander in der Übersicht angeschaut haben, kommen wir heute zu den sogenannten allgemeinen Briefen. 14 paulinische Briefe, 2 mal 7, 7 allgemeine Briefe. Wir beginnen mit dem Jakobusbrief, Kapitel 1,1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Der Autor ist Jakobus, und zwar Jakobus, der Bruder des Herrn. Ich habe eine ganze Reihe von Bibelstellen aufgeführt auf den Blättern. Matthäus 13, 33, da wird deutlich, dass einer der Brüder, also Halbbrüder des Herrn, Jakobus hieß. Nach Johannes 7 war er zunächst, wie auch die übrigen Brüder, ungläubig. Das wird deutlich gesagt in Johannes 7, Vers 3. Es sprachen nun seine Brüder zu ihm: Zieh von hinnen und geh nach Judäa, auf dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Vers 4 am Schluss: Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Und dann erklärt Johannes, denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Er kam aber doch schließlich zum Glauben. 1. Korinther 15, 7. Der Herr, der Auferstandene, ist insbesondere Jakobus erschienen. Und dieser Jakobus hat dann in der Gemeinde in Jerusalem eine besondere führende Rolle eingenommen. Apostelgeschichte 15, 13. Auf dem Apostelkonzil hat er auch ein besonders klärendes Wort gesprochen. Und Kapitel 21, Vers 18, da wird deutlich, wie er in der Gemeinde in Jerusalem führend war. Er wird dann noch in Galater 1, 19, 2, 9 und 12 erwähnt. Interessant ist ja, vor kurzem wurde ein Ossuarium, so eine Knochenbox, gefunden, von dem man schon eine ganz stattliche Zahl aus dem ersten Jahrhundert gefunden hatte, und zwar mit der Aufschrift in Aramäisch, das steht in der Fußnote hier unten: Yaakov ben Yosef Achui de Yeshua, Jakob, Sohn des Josef, Bruder Jesu. Und das ist doch sehr erstaunlich, weil normalerweise auf diesen Ossuarien steht eben noch der Name des Vaters, Jakob ben Yosef. Das wäre üblich, Jakobus, Sohn des Josef. Aber dass dann noch der Name des Bruders genannt wird, ist höchst ungewöhnlich. Und wenn das gemacht worden ist, dann weil der Bruder besonders bekannt war. Und so gibt es wirklich gute Gründe anzunehmen, dass das das authentische Ossuarium von Jakobus ist, aus dem Jahr 62. Oder 63. Im Jahr 62 etwa ist er gestorben. Ich habe hier verwiesen auf Biblical Archaeology Review, Dezember-Ausgabe 2002. Da ist dieser Fund ausführlich besprochen worden. Also ganz, ganz eindrücklich dieser Hinweis auch auf den Herrn Jesus. Der Jakobusbrief richtet sich, wie wir gelesen haben, an die 12 Stämme Israels in der Zerstreuung. Gemeint ist natürlich an Judenchristen aus den 12 Stämmen Israels. Ich muss dazu vielleicht noch klärend sagen: Nach Salomo wurde ja das Reich Israel in zwei Nationen gespalten. Das Nordreich der 10 Stämme, genannt Israel oder Ephraim. Das Südreich der 2 Stämme, Juda und Benjamin, genannt das Reich Juda. Aber Es ist wichtig, in der Zeit der Könige gab es immer Überläufer von den 10 zu den 2 Stämmen hin, weil sie erkannten, dass Gott mit ihnen ist. Zum Beispiel kann man nachlesen, 2. Chroniker 15 in der Zeit von Asa, dann 2. Chroniker 31 unter Hiskia, werden verschiedene Stämme, Leute aus verschiedenen Stämmen erwähnt, die übergegangen sind ins Südreich. Das heißt also, es gab schließlich im Südreich auch Leute aus allen 12 Stämmen. Und so ist ja zum Beispiel die Prophetin Anna in Lukas 2 aus dem Stamm Aser, was uns ja dort berichtet wird. Und Paulus sagt in Apostelgeschichte 26, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht. 26,7. Also man spricht zwar nominell von, sprach man auch damals von den Juden, aber es gab Leute aus allen 12 Stämmen. Zeit und Ort der Abfassung. Da Jakobus eine führende Rolle spielte über Jahre hinweg in Jerusalem, ist anzunehmen, dass der Brief aus Jerusalem stammt. Es wird überhaupt nicht eingegangen auf Probleme mit den Gläubigen aus den Heidenvölkern. Und das könnte ein Hinweis sein, dass dieser Brief noch vor diesem aufgebrochenen Problem, Apostelgeschichte 15, geschrieben worden ist. Das heißt also vor 49 nach Christus. Aber genauer können wir das unmöglich festlegen. Also es könnte deutlich früher gewesen sein oder vielleicht etwas vor 49 nach Christus. Die Grobstruktur sieht so aus. In Kapitel 1 geht es darum, der Glaube in der Prüfung. Jakobus beginnt damit, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Anfechtung kommt. Und er spricht dann über die Prüfung des Glaubens, die eben gute Früchte bringt. Also der Glaube in der Prüfung. Dann Römisch 2, das stimmt mit Kapitel 2 überein, der Glaube und seine guten Werke. Jakobus macht deutlich, wenn man sagt, ich glaube und das hat keine Auswirkung im Leben, dann ist das kein wirklicher Glaube. Der Glaube zeigt sich in guten Werken. Er verweist dabei auf Abraham und auf Rahab. Sehr erstaunlich, denn Abrahams gutes Werk war die Bereitschaft, seinen Sohn zu töten. Und das gute Werk Rahabs war, dass sie Landesverrat begangen hatte. Sie hat die Kundschafter aufgenommen. Eigentümlich, oder? Aber der Fall Abrahams war Gehorsam gegenüber einem ausdrücklichen Gebot Gottes an ihn. Und im zweiten Fall war es die Erkenntnis, Israel ist Gottes Volk und dass die Kanaaniter stehen nun unter Gottes Gerichtsurteil. Also der Glaube, der sich Gottes Gebot voll unterstellt, auch wenn das gegen den guten Ton der Menschen gehen würde. Drittens, Römisch 3, der Glaube und die Zunge umfasst das ganze Kapitel 3. Also das Sprechen hat, gerade im Sprechen zeigt sich der wahre Glaube, im Umgang mit der Zunge. Römisch 4 entspricht Kapitel 4, der Glaube und die Trennung von der Welt. Jakobus verdeutlicht, Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Vielleicht hat man hier ein Problem, wenn man denkt, der Herr Jesus war ja nach dem Vorwurf ein Freund der Zöllner und der Sünder. Wie kann man das denn zusammenbringen? Das ist doch vorbildlich und hier wird ganz deutlich gemacht, das geht nicht zusammen. Freundschaft mit der Welt. Nun, der Unterschied ist der, der Herr Jesus war ein Freund der Sünder. Da geht es um die Menschen, die er gewinnen wollte für die Wahrheit Gottes. Aber mit der Freundschaft mit der Welt, da geht es um ein satanisches System. Mit Welt ist gemeint das System, das Satan benutzt, um die Menschheit zu beherrschen. Das hat ein 3-Punkte-Programm nach 1. Johannes 2. Liebe nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Und da wird erklärt, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens. Ich schlage auf 1. Johannes 2, Vers 16. Die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens. Das ist das 3-Punkte-Programm der Welt. Liebe nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Und die 3 Überschriften am Kreuz machen auch deutlich, welche Kategorien die Welt umfasst. Die 3 Überschriften waren Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Hebräisch war die religiöse Sprache, aber der Religiösen, die Christus verwarfen. Und Griechisch war die Sprache der Philosophen und der Wissenschaft. Und Lateinisch war die Sprache der Politik. Und Satan beherrscht alle diese Sparten, obwohl nicht Wissenschaft an sich schlecht ist, nicht Religion an sich, wenn der Mensch sich unter Gottes Wort stellt, und auch nicht Politik an sich, aber in all diesen Bereichen herrscht Satan durch das genannte 3-Punkte-Programm, und da gilt es, da müssen wir uns ganz klar trennen. Also Liebe zum verlorenen Menschen, Liebe zum Sünder, aber Hass gegenüber der Welt als System. Freund der Sünder, das findet sich in Lukas 7, 34. Römisch 5, der Glaube und das geduldige Ausharren. Jakobus 5, 1 bis 12. Da wird gesprochen über soziale Ungerechtigkeit, Arbeitgeber, die den Lohn vorenthalten. Das schreit zu den Ohren des Herrn Zebaoth. Und es geht darum, um das Ausharren und Warten, bis die Wiederkunft Christi erfolgt. Dann 6. Teil, Römisch 6, der Glaube und das wirksame Gebet. Das ist der Schluss, 5, 13 bis 20. Und da steht dann besonders Elia im Blickfeld. Elia, der gleiche seelische Gemütsbewegungen hatte wie wir und trotzdem im vollen Glauben betete und Erhörung erfuhr. Der Jakobusbrief betont also der Glaube, der sich praktisch im Leben, im Alltag auswirkt. Dann kommen wir zum 1. Petrusbrief. Kapitel 1,1 macht deutlich, wer der Autor ist und auch gleich die Adressaten. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters, durch Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Blutbesprengung Jesu Christi. Der Apostel Petrus ist der Verfasser und er richtet sich an Leute, an Gläubige in der Zerstreuung, griechisch Diaspora. Das ist der Fachausdruck für Juden, die zerstreut im Ausland leben. Also der Ausdruck Diaspora macht schon deutlich, hier geht es um Juden. Das entspricht auch den Erklärungen in Galater 2, 7 bis 9, dass der Apostel Petrus speziell unter den Juden seinen Auftrag hatte. Ich lese Galater 2, Vers 7. Paulus war in Jerusalem, hat Petrus und andere getroffen, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut, also das Evangelium für die Nichtjuden, anvertraut war, gleich wie Petrus das der Beschneidung, das heißt das Evangelium für die Juden. Denn der, welcher in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, gaben Jakobus, Bruder des Herrn, und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft, dass wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen. Die Adressaten leben in verschiedenen Provinzen, wie wir gelesen haben, und zwar in Provinzen, die sich in der heutigen Türkei befinden. Zeit und Ort der Abfassung, circa 63, 64. Denn ja, Petrus spricht ausdrücklich über das Feuer der Verfolgung. 1. Petrus 4, Vers 12. Geliebte, lasst euch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Versuchung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch. Dann Vers 14. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Unter Kaiser Nero begann ja die erste Christenverfolgung. Und so könnten wir das auf diese Zeit, dieses Schreiben auf diese Zeit ansetzen. In Kapitel 5, Vers 13 grüßt Petrus: Es grüßt euch die Miterwählte in Babylon, das ist Frau Petrus, und Markus, mein Sohn. Babylon ist also der Ort der Abfassung. Es gibt Ausleger, die sagen, das ist wahrscheinlich ein versteckter Hinweis auf Rom. Petrus wäre damals in Rom gewesen und hätte aber aus Sicherheitsgründen eben nicht Rom geschrieben, sondern Babylon. Es ist aber zu sagen, dass Babylonien in dieser Zeit ein sehr wichtiger Ort war mit einer großen jüdischen Konzentration. Und das Wort Babylon bedeutet also, kann bedeuten die Stadt Babylon, die es übrigens damals immer noch gab, oder das Land Babylonien, das heißt der heutige Südirak. Und es ist wirklich gekünstelt, dass Petrus nicht Rom schreiben könnte in dem Brief, sondern da Babylon setzen müsste. Denn das trägt ja nichts wirklich zur Sicherheit hin. Wenn er in der Gemeinde in Rom predigte, dann war das sowieso bekannt. Da konnte er nicht versteckt sein. Und wenn der Brief ja wegging von Rom, ja nun, was schützt das ihn, wenn man dann in der Türkei nicht recht weiß, wo er ist? Denn der Gefahrenort ist ja in Rom selber. Wäre in Rom selber gewesen. Also es wirkt ein bisschen gekünstelt und man könnte also durchaus davon ausgehen, dass Babylonien gemeint ist, weil dort eine große, wichtige jüdische Gemeinde war, unter der er seinen Aposteldienst der Beschneidung ausüben konnte. Zur Grobstruktur. Es ist mir vor Jahren aufgefallen, dass der Brief sich eigentlich ausrichtet nach der Struktur der fünf Bücher Mose, also nach der Tora. Und zwar in dem ersten Römisch 1, entsprechend dem ersten Buch Mose, das wären die Kapitel 1 bis 12, da geht es um Leben aus Gott, also Gott, der neues Leben durch die Wiedergeburt bewirkt hat. Es geht hier um das Erbteil der Gläubigen und weiter um Glaubensprüfung. Nun, das sind genau Themen des ersten Buches Mose. wo Gott das Leben erschafft, das natürliche Leben, und Adam zu einer lebendigen Seele macht. Es ist das Buch, in dem das Erbteil Israels in vielen Verheißungen an Abraham und dann auch bestätigt an Isaak und Jakob mitgeteilt werden. Und es ist das Kapitel, das so als das Kapitel hat mit dem Höhepunkt die Glaubensprüfung Abrahams. Das ist ja das Zentrum im ersten Buch Mose, 1. Mose 22. Dann Teil 2 beginnt in Kapitel 1, Vers 13. Deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Also, Lenden gürten, das heißt, sich bereit machen für den Aufbruch. Die Kleider der Alten, in der alten Welt waren ja weite Kleider. Zu Hause hat man den Gürtel offen gelassen, weil es angenehmer ist. Sobald man aufbrach, hat man den Gürtel geschnallt. Das heißt also Bereitschaft zum Aufbruch. Deshalb umgürtet die Lenden, heißt Bereitschaft zum Aufbruch im Blick auf die Wiederkunft Christi. Dann lesen wir in 1, Vers 18, indem ihr, Vers 17 am Schluss, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht, indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Das zentrale Opferkapitel in 2. Mose ist das Passalamm. Und das musste man so essen, 2. Mose 12, die Lenden gegürtet, den Stock in der Hand, in Eile, und es ging darum, das Blut musste zum Schutz an die Türpfosten angebracht werden. Also Aufbruch, das Blut des Lammes, charakterisiert die Verse 13 bis 25. Dann drittens, Kapitel 2, 1 bis 10. Da geht es um das heilige und das königliche Priestertum. 2, Vers 4. Zu welchen kommend? Als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar, seid auch ihr selbst als lebendige Steine aufgebaut. Ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Das dritte Buch Mose ist das Buch des Priesterdienstes und der Opfer. Da haben wir also das heilige Priestertum, und in Vers 9. Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Dann kommt inhaltlich wieder ein neuer Abschnitt ab Vers 11, viertens, 11 bis 3, 7. Und da hier beginnt es mit: Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als die ihr ohne Bürgerrecht seid, dass ihr euch enthaltet von den fleischlichen Lüsten, welche wieder die Seele streiten, indem ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt. Das vierte Buch Mose ist das Buch der Wüstenwanderung, das Buch des Wandels. Hier wird gesprochen über den Wandel, den ehrbaren Wandel unter den Nationen. Die Verbindung Wüste-Nationen kann man sehr direkt machen. In Hesekiel 20 wird der Begriff gebraucht, die Wüste der Nationen. Und hier geht es also um konkrete Anweisungen, wie sollen sich Christen in dieser Welt verhalten gegenüber der Obrigkeit, dann auch gegenüber Arbeitgebern, wie soll man sich verhalten in der Ehe, gerade dann, wenn es schwierig ist zwischen Mann und Frau. Das ist das Buch des Wandels durch die Wüste. Das wird abgeschlossen in Kapitel 3, Vers 8 mit einer ganz präzisen Auflistung von einzelnen Geboten. Endlich aber, ja, es wird so abgerundet, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, und so weiter. Das fünfte Buch Mose enthält die, da geht es um die 8 Abschiedsreden des Gesetzgebers. Da werden noch einmal die Gebote aufgeführt und auf die neue Situation im Land angewendet. Also Gottes Gebote werden hier abschließend nochmals neu vorgestellt und aktualisiert. Entspricht also hier diesen ganz konkreten Ermahnungen bis Vers 12. Dann beginnt ein neuer Zyklus mit 3 Vers 13. In diesem Abschnitt bis Vers 22 geht es um die Sintflut und ihre geistliche, neutestamentliche Bedeutung, also Noahs Arche aus dem ersten Buch Mose, wird hier geistlich ausgedeutet. Dann kommt Römisch 2, Kapitel 4, 1 bis 6. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so waffnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, ruht von den Sünden. Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Lüsten der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem wir wandelten in Ausschweifungen, Lüsten und so weiter und so fort. Also jetzt ist genug mit dem Leben in Ägypten, jetzt beginnt etwas ganz Neues. Entspricht also sehr schön dem zweiten Buch Mose, wo wir zuerst die Versklavung Israels in Ägypten finden, unter dem Pharao, und dann die Befreiung durch das Opfer des Lammes. Und hier ist auch der Wendepunkt, da nun Christus für uns gelitten hat. Also, dann gibt es eine Wende, ein völlig neues Leben. Dann kommen wir zu Kapitel 4, Vers 7 bis 11. Es geht hier ganz konkret um Dienst für Gott, entspricht wieder dem Priesterdienst des dritten Buches Mose. Dann Kapitel 4, 12 bis 19, da geht es um Verfolgung, das Feuer der Verfolgung. Und es geht auch darum, dass das Gericht Gottes am Haus Gottes anfängt. Also Gott richtet sein Volk. Das ist genau das Thema des vierten Buches Mose, wo Gott in der Wüste immer wieder Israel als Volk Gottes richtet, weil es eben ungehorsam war. Dann kommen wir zu Römisch 5, entspricht noch dem Kapitel 5, wo nochmals an verschiedene Gruppen in der Gemeinde unter den Gläubigen konkrete Ermahnungen abgegeben werden, entsprechend dem fünften Buch Mose. Das heißt übrigens nicht, dass das die einzig mögliche Einteilung ist. Denn Gottes Wort ist nicht nur so eindimensional oder zweidimensional. Ja? Man muss sich die Bibel viel mehr dreidimensional vorstellen, sodass also auch die Strukturierung der Bücher unter verschiedenen Gesichtswinkeln möglich ist, sodass nicht eine Strukturierung die andere zwingend ausschließt. Aber das ist eine, die sich effektiv aus der Struktur des Textes im Vergleich mit den fünf Büchern Mose ergibt. Ja, wir gehen jetzt zum zweiten Petrusbrief. Auch der ist von Petrus verfasst, Kapitel 1, 1. Und zwar wieder an die gleichen Judenchristen, verschiedenen Provinzen der heutigen Türkei, Kapitel 3, 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Also da merkt man, dass der zweite Brief an die gleichen Adressaten wie der erste gerichtet ist. Zeit und Ort der Abfassung 66, 67 nach Christus. Und zwar aus der Todeszelle in Rom. Kapitel 1, Vers 14, ich lese ab Vers 13. Ich halte es aber für recht, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht. Also er wusste, ich stehe vor dem Tod. Genauso wie 66, 67 der Apostel Paulus im 2. Timotheusbrief wusste, dass das Märtyrium vor ihm stand. Kapitel 4, Vers 7, ich habe den Lauf vollendet und fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit. Das war also in der gleichen Zeit, als Paulus geköpft wurde, dass Petrus dann gekreuzigt wurde, weil er eben kein römisches Bürgerrecht hatte wie Paulus. Weil Paulus ein römischer Bürger war, durfte er nicht gekreuzigt werden, sondern gnädigerweise wurde er enthauptet. Aber Petrus wurde gekreuzigt. Und wir lesen da in Kapitel 1, Vers 14, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Da bezieht er sich auf das prophetische Wort seines Herrn zurück, das uns in Johannes 21 überliefert ist, wo der Auferstandene in Vers 18 sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Petrus, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Und nun erklärt Johannes, dies aber sagte ihr, andeutend, mit welchem Tod ihr Gott verherrlichen sollte. Deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Also Petrus wusste um dieses Wort und wusste nun um die bevorstehende Erfüllung. Und das gibt diesem zweiten Petrusbrief ein sehr, sehr ernstes, feierliches Gepräge. Es ist das Testament des Petrus aus der Todeszelle. Ein letztes Vermächtnis den Erlösten. Die Grabstruktur, Römisch 1, Kapitel 1, 1 bis 11, Ermahnung zu Wachstum im Glauben. Man beachtet diese Verkettung von verschiedenen Tugenden des Glaubens, die zum Wachstum gehören. Zweitens, Römisch 2, Kapitel 1, 12 bis 21, zur Bedeutung der Prophetie. Petrus macht aufmerksam, wie wichtig es ist, auf das prophetische Wort zu achten, das wir haben als eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Kapitel 2 entspricht dem dritten Teil, Römisch 3, Warnung vor Irrlehren. Und insbesondere vor Irrlehren, die Unmoral und einen leichten Lebenswandel in die Gemeinde hineinbringen. Und schließlich Römisch 4, das entspricht dem Kapitel 3, prophetischer Ausblick. Petrus betont, es ist so wichtig, auf das prophetische Wort zu achten, auf die Verheißung der Wiederkunft Christi. Und er geht dann über das Kommen des Herrn hinaus bis zur Auflösung des Kosmos und der Erschaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Übrigens interessant in dem Zusammenhang, Kapitel 3, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Das ist der Tag des Herrn ist die Erscheinung Christi als Richter für diese Welt. An welchem die Himmel vergehen werden mit gewaltigem Gekrach, die Elemente aber im Brande werden aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr verbrannt werden. Jetzt könnte man denken, aha, bei der Wiederkunft Christi wird die Welt untergehen. Nein, aber der Tag des Herrn dauert von dem Kommen des Herrn Jesus in Herrlichkeit bis ans Ende des tausendjährigen Reiches. Das ist der Tag des Herrn. Das heißt, dieser Zeitabschnitt in der Heilsgeschichte, wo Gott sich als Herr dieser Erde erweist. Und eben an diesem Tag, ganz am Ende davon, wird Himmel und Erde aufgelöst werden. Die Elemente im Brande werden aufgelöst. Das ist schon interessant, weil die gescheiten alten griechischen Philosophen glaubten ja Anatome. Das ist ein griechisches Wort, Atomos. Das Unteilbare. A, un, tomos, teilbar. Die glaubten also, die Elemente, die sind, das ist die letzte Einheit. Aber Petrus schreibt, die Elemente werden aufgelöst werden. Und er braucht übrigens nicht das Wort Atomos, Atomoi für Elemente, sondern er braucht das Wort Stoichoi. Das kennen wir aus der Chemie, die Stoichiometrie ist die Lehre der Zusammensetzung der Atome. Ja? Und das kommt also von diesem Wort Stoichoi. Stoichos, Einzahl, Stoichoi, Mehrzahl. Und er sagt, die werden aufgelöst werden. Das so nebenbei. Nun kommen wir zum ersten Johannesbrief. Der Autor wird im Brief nicht genannt, aber wir wissen das aus der frühchristlichen Überlieferung, die uns eben sehr viel historisch wichtige Informationen liefert, wer welches Schreiben verfasst hat, auch manchmal wann und wo. Wie man an diese Informationen herankommt, das habe ich früher erklärt. Ich erinnere an die Bibliografie in dem letzten Teil, die beiden Bände von Erich Mauerhofer, Einleitung ins Neue Testament. Dort findet man all die Informationen schön zusammengestellt. Der Apostel Johannes ist der Autor. Die Adressaten, Judenchristen, das entspricht Galater 2, Vers 9, haben wir doch vorhin gelesen. Petrus und, also Kephas, Jakobus, der Bruder des Herrn, und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, die hatten den Auftrag unter der Beschneidung, während Paulus und Barnabas unter die Heiden gingen. Also das war der erste Auftrag des Johannes, die Judenchristen ihnen zu dienen. Und das hilft nun auch, die schwierige Stelle, Kapitel 2, 1 bis 2, zu verstehen. Meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf das ihr nicht sündigt. Und auf das ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Da kommen die Alphasöhner und sagen, seht ihr, Christus ist die Sühnung für uns Gläubige, aber nicht nur für uns Gläubige, sondern auch für die ganze Welt. Das ist Alphasöhnung. Nun, Johannes schreibt an Judenchristen und er erklärt, schaut, das Opfer des Yom Kippur, der Versöhnung, ist Christus. Aber nicht mehr nur für uns Juden, sondern auch im Blick auf die Heidenwelt. Ja? Nicht nur für die Judenchristen, sondern auch für die Heidenchristen. Das ist die Lösung, ganz einfache Lösung dieses Problems. Allversöhnung ist und bleibt eine schlimme Irrlehre. Zeit und Ort der Abfassung. Wir müssen diese Briefe ans Ende des Lebens des Apostels setzen, das heißt so 90 bis 100 nach Christus. Höchstwahrscheinlich aus Ephesus. Das ist zwar außerhalb von Israel, aber dort gab es ja viele Juden. Und da tat Johannes auch seinen Dienst weiterhin unter Judenchristen. Also, wir haben es hier zu tun mit einem alten Mann. Wenn er so alt war wie der Herr, damals in den Evangelien, dann wäre er hier etwa 90 bis 100 Jahre. Es könnte auch sein, dass er etwas jünger gewesen ist als der Herr, aber dann wäre er doch immer noch im Bereich von 80 bis 90 Jahren. Was natürlich weit über der allgemeinen Lebenserwartung stand. Denn Paulus nennt sich ja schon im Philemonbrief als etwa 60-Jähriger, ich Paulus der Alte. Ja, das, bei uns wäre das eine Beleidigung, oder? Mit 60 ist man jung, ja. Aber das ist alles ein bisschen relativ. Nur, es geht mir darum zu zeigen, Johannes, ein ganz alter Mann, der so mit einem Rückblick von 60 Jahren etwa auf die Ereignisse, die er damals mit dem Herrn und den anderen Aposteln erlebt hatte, die Evangelien berichten davon, wie er da so in der Distanz zurückgelehnt über diese Dinge ein letztes abschließendes Wort spricht. Das ist gerade gut, um in die Pause zu gehen.